Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo, hier ist Football Quark, heute mit einer Sonderfolge, nämlich dem Interview mit Max Zimmermann von den Berlin Adlern. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt. Wenig Masse.
Mein Name ist Torben Dill und jetzt virtuell zugeschaltet. Hallo Max.
Hi, wie geht's?
Gut, aber viel wichtiger, wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch ganz gut. Alles super, Saison läuft, gutes Wetter. Genau.
Jetzt ist natürlich die Frage, unterscheidest du zwischen zwei Jahreszeiten oder hast du auch vier? Gibt es bei dir On- und Off-Season oder gibt es wirklich mehr Jahreszeiten?
Es gibt eigentlich gibt es mehr, definitiv. Also mehr als On- und Off-Season. Ob es jetzt vier sind, weiß ich auch nicht, aber es gibt so nach der Saison gibt es immer so einen Monat oder vielleicht 6-7 Wochen, wo ich wirklich mal versuche, von Football eigentlich richtig Abstand zu nehmen. So. Und dann beginnt so die eigentliche Off-Season. Und die ist natürlich auch, je nachdem, wie weit es dann zur Saison kommt, anders strukturiert. Aber das ist dann, glaube ich, so der Teil, wo es noch hauptsächlich nur um Training geht. Und dann, je näher es zur Saison geht, umso mehr geht es dann wieder in den Football-Bereich auch. Also jetzt während der Saison ist eigentlich die entspannteste Zeit für mich immer. Da nur Football.
Ja, wie, jetzt ist natürlich die große Frage, wie sieht bei dir eine Woche so aus in der Saison? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wenn wir jetzt samstags zum Beispiel spielen, ist dann natürlich abhängig davon, ob heim oder auswärts, aber normalerweise ist jetzt, wenn samstags einmal das Spiel ist, dann bin ich sonntags meistens, gehe ich morgens gleich trainieren, mache eigentlich gleich den schwersten Krafttag hinterher und habe dann Sonntag, Montag dann auch nochmal ein bisschen was auf dem Feld, so für eine Stunde, anderthalb, und nutze dann eigentlich immer ab Montag so den halben Tag und den gesamten Dienstag mache ich dann meistens immer Pause. Also da heute jetzt zum Beispiel, dienstags gehe ich meistens dann in die Sauna oder mache irgendwas, um mal dem Körper wirklich eine Pause zu gönnen. Also ich habe es jetzt mittlerweile immer so, dass ich nach dem Spiel eigentlich gar nicht einen Tag Pause mache, weil ich mich dann den Tag darauf eigentlich nur viel schlechter fühle. So. Also da wird dann einfach durchgearbeitet und dann ein, zwei Tage später, wenn allgemein der Körper sich wieder ein bisschen normaler anfühlt, einfach auch mal eine Pause gemacht. So, weil die letzten Jahre dann auch immer so dachte, den Tag dann frei haben, wo man sich körperlich am schlechtesten fühlt, ist jetzt auch nicht immer schön so.
Du hast, also wann bist du zu diesem Entschluss gekommen? Weil ich kenne das so, dass man halt, also ganz viele machen es so, Samstag Spiel, Sonntag nichts und dann Montag so langsam wieder anfangen.
Ja, weil es eben so dieses Montag langsam wieder anfangen ist schon ein sehr langsames Wiederanfangen, weil wenn du einen Tag lang nur auf der Couch gelegen hast, nachdem du 4 Stunden lang gefühlt deinen Körper nur so Impact bekommen hast, theoretisch nur zugrunde gerichtet hast, dann tut es einfach nicht gut. Also Bewegung ist immer, oder eine angemessene Bewegung ist immer deutlich sinnvoller, denke ich. Oder fühlt sich jedenfalls für mich besser an. Vielleicht denke ich mir in 4 Jahren auch, na, das mache ich auf keinen Fall noch, aber momentan ist das eben so die beste Lösung.
Ja. Wann bist du zu diesem Entschluss gekommen?
Ja, ach so, das kann ich gar nicht sagen. Das ist bestimmt schon, so seit 3, 4 Jahren, glaube ich. Vielleicht kam das so ein bisschen in Kanada oder kurz vor Kanada, dass ich da so angefangen habe, mir ja die Woche einfach anders einzuteilen. Ich hatte das auch immer schon so, dass es zum Beispiel sonntags war für mich nie, viel ist ja sonntags immer so der Off-Day, so auch in der Off-Season so der klassische Off-Day. Und früher war es eigentlich so, dass Sonntag immer mein erster Tag in der Trainingswoche war, weil das halt damals so war, das war der Tag, ich musste da auf keinen Fall arbeiten, das heißt, ich konnte da wirklich den intensivsten Tag im Kraftraum sozusagen machen. Und so hatte ich, glaube ich, schon immer dann, als wenn es um Football geht, habe ich nie so dieses Wochenende und Wochentag oder Ferien oder, weiß ich nicht, Feiertage gibt's halt einfach nicht, sondern je nachdem, wie es einfach passt. So.
Das ist auch ganz spannend, als ich dich gerade gefragt habe, wie deine Woche losging, fängst du nicht mit Montag an, sondern sagst halt, ja, okay, wir rechnen jetzt vor oder zurück vom Spieltag.
Genau, ja.
Wie ist es für dich jetzt? Du bist ja immer noch jung, so kann man es, also du bist genau. Aber trotzdem schon eines der Aushängeschilder deines Vereins. Wie fühlt sich das an?
Eigentlich so denke ich gar nicht so drüber nach, aber es ist eben schon so, dass ich jetzt gerade die letzten beiden Jahre bei den Adlern eben einfach viel, viel Vertrauen so von den Spielern und auch Trainern bekomme. Und was für mich eigentlich mehr so ein, ja, ist eine Wertschätzung meiner Arbeit eigentlich. Und ist was mich wirklich freut und womit auch viel Verantwortung kommt. Also das ist was dann mich auch auf der anderen Seite motiviert. So, es ist halt, wenn ich irgendwann mal, gerade so die Winterzeit, wenn es halt, da ist nicht viel los morgens so und es ist immer dunkel und du hast ja niemanden, der dich aus dem Bett holt, so, also musst du es immer selber machen. Und gerade so die Tage, wo man dann sich so denkt, naja, kriegt das heute vielleicht irgendwie anders hin oder so, dann ist es schon so, alle gucken halt auf einen. Und dann hilft mir es eigentlich da immer zu sagen, so, mir dieser Verantwortung auch bewusst zu werden und einfach zu sagen, so, da kann ich jetzt nicht schlapp machen, so. Also gerade auch so, ich habe auch angefangen jetzt in der Jugend zu coachen und das hat mir zum Beispiel eher mich als Spieler einfach nochmal, finde ich, eine Nummer besser gemacht, weil ich eben die Sachen, die ich denen erzähle, an die habe ich jetzt auch immer viel mehr im Kopf, wenn ich spiele. Und ich, also beispielsweise so Sachen, die einfach mit Effort zu tun haben, so Blocken oder sowas, da habe ich jetzt viel eine ganz andere Einstellung dazu, weil ich eben weiß, okay, die Jugendspieler gucken auf mich so und die haben ganz genau im Ohr, was ich ihnen die ganze Zeit immer erzähle. Wenn ich jetzt auf dem Feld es anders mache, dann bin ich als Coach irgendwie, verliere ich mir so ein bisschen auch meine Kredibilität so sozusagen.
Ja, definitiv. Also da hat's ja viel, also die schauen dann ja auch wirklich auf einen zu einem auf, sozusagen. Ja. Und gibt's ja selten, dass ein aktiver Spieler, bist du schon angehender Nationalspieler oder kommt das jetzt erst sozusagen? Das ist ja jetzt immer die Frage. Man ist ja gerade in diesem Übergang. Du warst auf jeden Fall im Kader. Darf man dich jetzt schon.
Genau. Und Jahre vorher auch, bin ich wahrscheinlich, denke schon. Also.
Ja. Würde ich ja.
Das ist zum Beispiel so, also meine Jugendspieler, gerade die Receiver, die teilweise gucken die sich die Spiele an, die waren glaube ich auch immer bei den Heimspielen, sind die immer alle da, und jetzt in Düsseldorf habe ich den ersten Pass zum Beispiel gedroppt und ich bin auf den Boden ausgerutscht und hab den Ball dann nicht so richtig gefangen bekommen, und da haben die mich nächsten Tag beim Training direkt drauf angesprochen, so meinen so, ja, ich habe gesehen, du hast den Ball gedroppt und so, und das ist halt einfach, weißt du, was ich meine, so, das ist so, das ist eine andere Motivation dann zu spielen, so. Und das, aber ich versuche halt, mir macht es eigentlich keinen Druck, sondern es ist mehr so ein, das passiert ja aus einem bestimmten Grund, so, die gucken ja aus einem bestimmten Grund auf mich, und ich nehme es eigentlich immer mehr nur als Motivation so oder als Antrieb eigentlich.
Wie bist du damals zum Football gekommen? Also warum sagst du dir, okay, das ist mein Sport, da möchte ich meine ganze Energie rein investieren? Du hast ja früher Football gespielt, wie kam dann der Schritt zum Football?
Also ich habe immer schon sehr, sehr viel Sport gemacht. Also Fußball habe ich immer hauptsächlich gespielt und dann aber auch über die Schule, Schulsport, so Basketball, Track and Field, Volleyball, alles Mögliche immer mitgemacht und da immer dabei gewesen. Und ich glaube, deswegen hatte ich eh immer Interesse für alle Sportarten. So, ich konnte auch immer alle Sportarten. Mir lag das immer gleich von Anfang an, so gerade Ballsportarten. Und Football war da einfach so, glaube ich, was man überhaupt nicht hier kannte und was ich interessant fand und auch durch diese ganze Physis so interessant fand und durch die Athletik. Und dann habe ich in der Schule mal, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, die Facharbeit oder sowas, habe ich darüber geschrieben. Und da kam es dann auch dazu, dass ich eben gegoogelt habe, was gibt's denn hier in Berlin eigentlich? Und dann ist mein Bruder zuerst zum Football. Und ich bin dann einfach nachgekommen, weil ich beim Fußball, ja, es war mir fast ein bisschen langweilig. So, also nicht jetzt dieser Klassiker von wegen Fußball ist für Weicheier so. Da wo ich Fußball gespielt habe, da haben die auch gerne schon mal zugelangt, so ist nicht. Und man kann Fußball, wenn man es auf einem hohen Level spielt, ist das körperlich schon eine ganz schöne Nummer. Aber es war eben nur Laufen und man konnte so dieses Tackeln, Leuten ausweichen, das fand ich einfach interessant so. Und es war dann gar nicht so, dass ich keinen Bock mehr auf Fußball hatte, sondern ich hatte auch Bock noch Football zu spielen.
Und jetzt, du hast es gerade schon erwähnt, dein Bruder hat zuerst angefangen, Paul Zimmermann, mit dem spielst du jetzt auch wieder zusammen und hast auch in der Vergangenheit immer mal wieder mit ihm zusammen gespielt.
Genau. Ja, er ist halt, wenn er Quarterback ist und ich Receiver, dann bietet es sich an, dass man dann doch auch dieselben Teams irgendwie sich aussucht, weil es, also ich meine, so haben wir angefangen, Football zu spielen, indem wir auf der Straße eben zusammenstanden und einen Ball hin und her gefeuert haben. So. Und ja, ist einfach super, dass das was ist, was wir immer noch teilen können. So. Keine Ahnung, wie andere Brüder sind, ob die so viel Zeit miteinander verbringen und die Sachen miteinander teilen, die sie am liebsten machen, so, aber das ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist das für eure Eltern? Dass beide Söhne Football spielen und beide so einen, in Anführungsstrichen, gefährlichen Sport ausüben?
Also, dass wir beide den gleichen Sport in der gleichen Mannschaft machen, ist ihnen, glaube ich, mittlerweile recht, weil man muss nicht zu zwei Sportveranstaltungen am Wochenende. So eine reicht dann immer und uns beide hatten wir gerade jetzt am Sonntag. Am Samstag haben wir in Düsseldorf gespielt und Sonntag konnten wir nachmittags bei meiner Mutter im Garten erstmal helfen. Das dann bietet sich auch an, muss man nicht immer beide von zwei Veranstaltungen wegkriegen. So. Und aber wie das mit dem gefährlichen Sport ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Reden wir gar nicht mehr so drüber. Also bestimmt machen die sich immer Sorgen. Und ja, mir ist es nach wie vor egal eigentlich, also gehört halt dazu.
Geht man mit einem Bruder als Teammate anders um als mit einem normalen, in Anführungsstrichen, Teammate?
Ja, in meinem Fall, glaube ich, bin ich mit ihm schon strenger oder erwarte von ihm eben doch mehr als von anderen, weil ich weiß, was er kann, so, also und aber sonst Nee, sonst versuche ich eigentlich mit denen mit allen gleich umzugehen. Also sie sind für mich alles wie Familie so oder so. Oder wie eben Freunde. Und den einen kennst du und magst eben mehr, den anderen nicht. Also ich spiele auch mit Leuten zusammen, die ich seit einer Ewigkeit kenne jetzt. Also.
Ja. Du bist einer der wenigen Footballspieler in Deutschland, die einen eigenen Wikipedia-Eintrag haben. Ja. Hast mir im Vorgespräch aber gesagt, dass du weißt, dass es ihn gibt, aber dass du ihn nicht selber pflegst und auch eigentlich nicht weißt, was da wirklich drinsteht.
Nee, also ich wusste davon und da steht wahrscheinlich einfach der Standard drin, wo ich gespielt habe oder so, aber ich, pflegen tue ich den nicht. Ich wüsste auch nicht, was ich da noch reinschreiben soll. Also, wer was wissen will, der sollte zu den Spielen kommen, auf jeden Fall. Oder die Spiele gucken, wie auch immer.
Wir können ja prinzipiell mal durchgehen, zumindest welche Teams da hinterlegt sind. Und dann kannst du ja vielleicht immer mal ein bisschen was dazu sagen. Weil wir beide haben auch mal gegeneinander gespielt. Mhm. Und ich musste mich gerade schmachvoll daran erinnern, dass Potsdam am ersten Spieltag 2018 mal einfach über Hildesheim rübergerannt ist. Ja. Und um die Geschichte hier zu Ende zu erzählen, Max hat dann erzählt, ja, ich habe übrigens die ersten 3 Touchdowns gegen euch gemacht.
Ja. Ja, naja, wie gesagt, hatte ich ja auch schon gesagt, gegen Potsdam kann man am Saisonanfang kann man schnell mal verlieren, da passiert. Ja.
Ja, also ich sage mal so, mittlerweile bin ich drüber hinweg. Aber du hast bei den Potsdam Royals gespielt. Wie war das? Das war dein erstes Herrenjahr in dem Sinne?
Nee, das war mein 2018, das war mein 4. Herrenjahr. Also ich war 2014 okay. bin ich bei den Adlern in die Männermannschaft hoch. 2013 war mein letztes Jugendjahr. Und bin 2014 in die Männermannschaft hoch. Dann haben wir auch da die Big Six gewonnen damals. Das war so direkt erstmal ein richtiges Erlebnis mit auch wahnsinnigen Spielen. Also da sind wir im Halbfinale nach Innsbruck gefahren zu Swago und da waren auch vor 8.000, 9.000 die ausgeschaltet. So, das war richtig wild, gleich im ersten Männerjahr sowas mitzunehmen. Und auch ein Wahnsinnsteam gehabt damals, auch ein Team, wo sich das erste Mal in Berlin so ein bisschen die Kräfte gebündelt hatten. Da war Kim Kutschi von den Rebels, war der Headcoach bei den Adlern geworden und da war so vieles, hatte sich vereint und ja, hatte ich ja im Vorgespräch schon gesagt, dann ist es immer sehr gefährlich, mit so einer Mannschaft zu kommen.
Hatte da nicht auch, ich versuche mich gerade zurückzuerinnern, waren da nicht so Jungs wie Dablé und Mamadou Sy auch oder Mamadou Sy auch bei euch?
Mamadou war da, Dablé war nicht da, der war zu der Zeit, ich glaube, in Braunschweig. Ja, da hat Casey Terrio noch für Braunschweig gespielt. Wir hatten Talib Weiss war damals so ein Name. Ja. Und eine Menge andere. Conrad Meadows, der hat ein paar Jahre auch für die Adler gespielt. Und ja, und eben so diese ganzen noch großen Adlerspieler auch noch. Mario Schmidt, Mario Novak, Danilo und also viele so, ja, Adlerspieler, die ja, die eben noch so von dieser alten Ära auch waren, einfach.
Wie ist das, in so ein Team dann hochzukommen, als junger Spieler, der frisch aus der Jugend kommt, sich dann gegen auch so Veteranen durchzusetzen?
Für mich war es eigentlich ziemlich cool, weil ich der einzige Rookie war in dem Jahr. Und da ich immer Vollgas gegeben habe und auch, denke ich, ich hatte auch, als ich in der Jugend war, hatte ich immer mal wieder bei den Männern mittrainiert. Deswegen kannten mich so ein paar. Und es war mehr so, dass ich, dadurch, dass ich auch der Einzige war, war so der kleine Bruder von allen. Also ich war echt fast schon sehr gut behütet eigentlich da. Und der, mein Receiver-Coach, Johnny Schmuck, der jetzt auch Headcoach bei den Thundern ist, der war damals der Jugend-Headcoach und ist dann bei den Männern der OC geworden oder so. Also es waren nur Leute um mich rum, die mich eh immer unterstützt haben. So, es war super, super easy, mich da einzugewöhnen. Und es war einfach cool, weil du eben so viele große, gute Spieler um dich rum hast. Also wir hatten auch noch einen kanadischen Receiver geholt, Glenn McKay, mit dem war ich dann von da an eigentlich immer in Kontakt, sogar als ich noch in die CFL gekommen bin, habe ich mit dem teilweise so Video angeguckt und so eine Sachen noch. Also wirklich bleibende Beziehungen irgendwie so auch mit dabei gewesen, war cool.
Und wie war das körperlich? Also der Umstieg von Jugend zum Herrenfootball?
Ja, das ist jetzt so lange her, kann ich mich tatsächlich gar nicht so dran erinnern. Aber ich habe immer versucht, athletisch eigentlich so gut wie möglich zu sein und auf dem Top-Level irgendwie zu sein. Deswegen war es, glaube ich, mehr so eine mentale Sache, sich einfach da einzugewöhnen und eben da so einfach den nächsten Schritt zu machen. Ja.
Wie kam es dann, dass du nach Potsdam gewechselt bist? Ich weiß, damals sind auf jeden Fall einige von Berlin nach Potsdam gegangen. Potsdam ist ja jetzt auch, also man glaubt ja immer, Potsdam und Berlin wäre weit auseinander, aber Potsdam ist ja an sich ein Vorort, vom Gefühl her.
Ja, also mit dem Auto brauchst du eine halbe Stunde oder so, geht ja schnell über die Autobahn. Bei den Adlern lief das dann irgendwann nicht mehr so gut. 2017 oder so sind die dann auch abgestiegen und die zweite Liga war auch bestimmt, war mit ein Grund, warum ich dann gegangen bin, aber auch, weil mir da einfach ich mit vielen im Team auch nicht auf einer Wellenlänge war. Also da war zu viel Freizeitfußball einfach dabei, so von der Einstellung. Und das war was ich einfach, damit komme ich heute nicht klar und werde ich auch nie klarkommen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, überhaupt, das ist jetzt absolut wertfrei auch, aber es passt halt einfach nicht zusammen. Wenn ja manche Spieler eben alles rausholen wollen und die anderen eben so ein bisschen das neben allem machen und ja das Minimum machen, um irgendwie dabei sein zu können. So. Und das war dann einfach für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hier komme ich für mich einfach auch nicht weiter. Also und es hilft keinem. Am Ende, wenn man es jetzt letztendlich betrachtet, wäre ich wahrscheinlich dann nicht da gelandet, wo ich jetzt bin, wenn ich da geblieben wäre, weil das für mich keine Situation dort war, in der ich mich entwickeln konnte. So. Und ja, dann wollte ich auch nicht so wirklich immer aus Berlin weg eigentlich. Und Potsdam hat mir dann ein gutes Angebot gemacht und ich war eben nicht weit weg und mir hat es gefallen, mit welcher Frische da manche Dinge gemacht wurden einfach. Also auch wenn da vieles nicht so ganz lief, wie es sein sollte oder wie es gewohnt war von den Adlern, aber ja, war trotzdem eine coole Erfahrung, da zu spielen. So.
Welche Unterschiede würdest du sehen von so einem, also die Berlin Adler haben natürlich eine riesige Tradition, die Potsdam Royals eher, ich sag jetzt mal, künstlich aus dem Boden gestampft, aber mit einer gewissen finanziellen Stärke.
Ja. Ist, denke ich, immer die Frage der Nachhaltigkeit so. Also wie, es läuft natürlich immer, solange das Geld da ist. Was passiert dann, wenn das Geld nicht mehr da ist in Potsdam? Dann geht's zurück in, weiß ich nicht, die vierte Liga, weil du eben nichts hast aus der Jugend, was dich irgendwie aufbauen kann. Und das, denke ich, ist bei den Adlern jetzt, die Jugendarbeit ist vielleicht genau der Grund, warum die Adler jetzt wieder auf einem aufsteigenden Ast sind, so, weil eben dort immer trotzdem Spieler waren, die zu dem Verein gegangen sind, die man ausbilden konnte. Und die letztendlich dann irgendwann wieder oben im Männerteam landen. Und das, ja, das denke ich, wird in Potsdam dann immer fehlen, wenn sie sich darum nicht kümmern. Aber solange ein Sponsor da ist, dann, ich finde es auch gar nicht schlecht. Also warum, wenn man die Spieler nicht hat, dann hat man sie nicht. Dann, wenn man die Mittel hat, die Leute reinzuholen, kann man immer noch guten Football spielen. So.
Ja. Also. Es geht einfach nur um die Darstellung der sozusagen der unterschiedlichen Vereine. Für dich ging es dann aber weiter. Also du hast es schon mal angerissen gehabt. Du bist dann nach Kanada gegangen. Du wurdest wirklich gedraftet.
Genau, ja, das war eine turbulente Zeit eigentlich. Also da sind dann schon einige Sachen irgendwie passiert. Also 2018 war ich ja bei Potsdam und davor war ich in dem Winter war ich in Miami und habe da trainiert und kam dann von da sozusagen in diese GFL-Saison irgendwie so rein. Und als die vorbei war, fing eigentlich schon wieder alles an mit Kanada und dem ganzen Draft-Prozess und dem Combine und alles. Ja, und dann kam so eins zum anderen und auf einmal saß ich das Jahr drauf wieder im Flieger nach Kanada. So. Auf jeden Fall turbulent immer.
Du beschreibst jetzt turbulent. Ist das nicht total krass, wenn man auf einmal merkt, so, okay, die ganze Arbeit, die ich jetzt investiert habe, scheint sich jetzt auszuzahlen, dass ich mit meinem Sport, mit meiner Leidenschaft vielleicht davon auf Dauer leben kann?
Ja, das schon. Also das war dann, natürlich war das ein mega Ding, dann als endlich passiert war, aber ja, ich weiß nicht, wenn man immer, also ich hatte das immer so als für mich als Ziel und es war für mich eigentlich nie so, dass das eine Frage war, ob es passiert, sondern eher wann. Also für mich gab es keinen, ich schaffe das nicht so. Ich werde, wenn ich scheitere, dann probiere ich irgendwas, probiere ich es nochmal anders so. Also für mich war klar, ich schaffe das irgendwann, und das war dann eigentlich mehr so wieder so, okay, das ist jetzt die nächste Chance so. Und als dann passiert war, war es, glaube ich, mehr so ein so ein bisschen Druck einfach, der so von den Schultern fällt, als das jetzt so überraschend war einfach.
Ja, wie war das für dich in Kanada, da Football zu spielen, da Football zu leben?
Es war eigentlich eine richtig geile Erfahrung. Also ich habe leider nicht viel gespielt, aber einfach dieses Umfeld, das Competition-Level um sich rum zu haben, eben auch Leute um sich rum zu haben, die genauso viel auch Intensität und so Leidenschaft für diesen Sport haben, die auch um sich rum zu haben und dieses, ja, diese Kultur da einfach, diese Football-Kultur einfach mitzunehmen. Das war schon eine geile Sache, die jetzt auch mich sehr geprägt hat für die kommenden Jahre so. Also das, was war, da habe ich viel mitgenommen, auch was so eine Einstellung zu dem Sport einfach angeht.
Man versucht natürlich immer Ligen zu vergleichen. Wenn wir jetzt die CFL angucken, und du hast es ja live mitgekriegt, wie das Level da in deiner Mannschaft war, aber auch in der Liga war. Wo würdest du jetzt, sagen wir mal, die finnische Liga, in der du gespielt hast, die GFL und meinetwegen die ELF, die jetzt halt vor der Haustür ist, einordnen? So vom spielerischen Niveau her, wie weit sind da die Unterschiede?
Also die sind, denke ich, doch dann am Ende sehr, sehr riesig. Also jetzt einfach mal, wenn man jetzt alles Europa, alle europäischen Ligen zusammenpackt so, und das Spiellevel, selbst das beste Spiellevel dort vergleicht mit dem in Kanada, dann da ist noch sehr viel Luft, denke ich. Einfach weil, und das ist ja auch logisch, weil ja dort viel mehr Zeit investiert wird. Also nicht nur die Spieler, die einfach, die kommen alle vom College, die haben alle eine, ich nenne es immer gerne so, die haben 5 Jahre lang eine Grundausbildung im Football bekommen. Und die einige besser, andere schlechter, je nachdem, an welchem College die waren. Und du wirst nicht wettmachen können, was jemand in 5 Jahren jeden Tag lernt auf dem Footballfeld, wirst du nicht wettmachen können mit zweimal in der Woche Training, auch nicht mit dreimal. Also, und da ist halt die ganze Football-Knowledge, die jeder Spieler halt dort mitbringt, die ermöglicht eben ein ganz anderes Tempo zu gehen, eine ganz andere Intensität im Training zu haben, die sich dann auf dem Spielfeld halt widerspiegelt. Also da ist halt jeder Spieler, weiß genau, was er zu tun hat und ist sehr, sehr gut in dem, was er macht. Und das siehst du halt in Europa nicht in der Dichte einfach. Du hast immer wieder sehr überragende Spieler und super Imports, aber wenn eben alle über den Platz fliegen, ist das ein Unterschied, als wenn es 3 oder 4 machen. Hm.
Du bist danach erstmal nach Finnland gegangen, zu den Kuopio Steelers.
Genau.
Was hat warum Finnland, warum nicht wieder nach Deutschland zurück?
Es kam ja die Sache mit Covid und dann wurde die kanadische Saison irgendwann komplett abgesagt, wurde immer dauerhaft verschoben. Das war dann auch so, dass ich war dann wieder hier in Berlin und dachte so die ganze Zeit, ich fliege jetzt gleich rüber, und dann wurde immer wieder verschoben um 2 Monate und wieder verschoben, und irgendwann habe ich dann gesagt, bevor ich jetzt hier ein ganzes Jahr nur trainiert habe und nichts mehr mache, gucke ich jetzt, dass ich irgendwo noch einen Monat oder irgendwo Football spiele, einfach nur um auch mal wieder Spaß, weil Training irgendwann auch langweilig war. Also wenn du jeden Tag trainierst ohne ein Ziel, dann ist es echt, irgendwann wird es langweilig so. Irgendwann ist dann halt auch, wird es eher zum einfach nur den Körper schinden, anstatt wirklich mal zu arbeiten so. Und deswegen wollte ich dann eben nach Finnland, oder nicht nach Finnland, aber da haben Freunde von mir gespielt, Lane hat dann da gespielt und der meinte, sie bräuchten eh noch einen Receiver, und dann haben die mir geschrieben und dann dachte ich, mache ich das einfach, und es war auf jeden Fall auch eine super Sache, also war auch eine tolle, da in Kuopio ist eine super Landschaft, nette Leute, dadurch, dass es da auch nicht so dicht bevölkert ist alles, war das auch mit Corona super entspannt und es war so ein bisschen wie Urlaub machen eigentlich, gerade zu der Jahreszeit.
Danach bist du wieder zu den Adlern zurück. Es gab da aber wahrscheinlich auch schon die Möglichkeit, es hat sich ja dann auch die ELF gegründet und die Adler waren in der zweiten Liga. Warum bist du dann doch in die zweite Liga gegangen? Was hat den Ausschlag für die Adler gegeben?
Zudem, also das dann war dann auch wieder so eine Geschichte für sich. Ich hatte, nachdem ich in Finnland war, hatten die Rough Riders mir direkt wieder einen Vertrag geschickt für die nächste Saison. Und dann dachte ich eigentlich auch, dass ich dann den Mai darauf wieder nach Kanada fliege. Und dann haben die mich wirklich 10 Tage vor Flug angerufen und meinten, ja, nee, wird dieses Jahr nichts, weil da war dann diese ganze Dramatik mit dem Impfen und wenn du nicht geimpft warst. Und das hat ja hier in Berlin sowieso länger gedauert als überall anders und in Deutschland auch. Und ja, dann haben sie mich nicht ins Camp gebracht und dann war das so innerhalb von, also ich habe auch wieder ein Jahr lang gearbeitet gefühlt dafür, mich vorbereitet und auf einmal standst du da. So war so ein bisschen der, ja, meine erste harte Lektion, was so Profisport angeht eigentlich. So schnell kann es eben vorbei sein. Und dann, ja, war das eben auch so, ich war in Berlin hier in eine neue Wohnung gezogen. Ich wollte jetzt hier auch nicht wieder weg. Und die bei den Thundern, da wusste ich nicht so wirklich, was ist das überhaupt. Man wusste sowieso nicht bei der ELF, was wird es überhaupt. Und ich hatte eben viele ehemalige Spieler bei den Adlern, mit denen ich gut im Kontakt war. Coach Schuhan und Coach Lee waren jetzt dann zu den Adlern gekommen und da sah alles auch danach aus, als würden die Dinge jetzt wieder ins Rollen kommen. Und deswegen hatte ich dann damals auch einfach, ich habe dann mit ein, zwei Coaches telefoniert und die meinten sofort so, pass auf, wenn du hier bei uns spielen willst, wir wollen einen Aufstieg schaffen, jederzeit gerne. Und dann, ja, hatte ich innerhalb von ein, zwei Tagen da eben einen Vertrag bekommen und dann hat alles so gepasst.
Ja, das Schöne ist ja an sich, Football ist ja in Europa ein Sport, von dem man jetzt nicht leben kann in dem Sinne, dass man danach nie wieder was anderes machen muss. Trotzdem ist es ja ein sehr aufwendiger Sport in dem Sinne, dass man halt schon 110% jederzeit geben muss, weil sonst ist es einfach zu physisch, wenn man zerstört wird.
Ja.
Jetzt ist natürlich das die Frage, die habe ich jetzt in diese Sonderfolgen seit Frank Rosa mit reingenommen. Kobe Bryant hat in seinem Buch Mama Mentality mal geschrieben, Tell me your why. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Das hat er auch mal in irgendeiner Rede mit den Alabama Crimson Tide, hat er das die Studenten gefragt. Und ich frage das dich jetzt. Was ist dein Warum? Warum machst du diesen Sport? Und was macht es für dich besonders, diesen Sport ausüben zu dürfen?
Warum ich angefangen habe damit und was mich so immer anfangs zu dem Sport gezogen hat, ist, glaube ich, einfach diese, es wird eigentlich allen Ansprüchen sozusagen so ein bisschen gerecht. Also es fordert mich eigentlich in jeglicher Hinsicht. Du musst, finde ich, beim Football, wie du eben schon sagst, du musst immer 110% geben, du musst top vorbereitet sein und zwar mit allem, also es muss einfach ein komplettes Gesamtpaket stimmen, athletisch und auch eben im Kopf. So, du musst immer dabei sein, du musst Entscheidungen treffen bei unglaublich hohen Geschwindigkeiten. So, es ist ein sehr schnelles Spiel, was aber ein mental eben viel abfordert. Also ich habe das auch gerade am Wochenende, als wir in Düsseldorf gespielt haben, da waren gefühlt 32 Grad. Nach dem ersten Drive dachte ich mir schon, na, das kann es auch heute gewesen sein. Also fertig bin ich auf jeden Fall. Und so geht's aber dann einfach für 2,5 Stunden. Und es ist eben was, wo du auf diesem oder in diesem Level der Erschöpfung immer noch fit im Kopf bleiben musst und immer noch kühl im Kopf bleiben musst. Und das sind Sachen, die mich einfach, glaube ich, immer wieder so bei Laune halten eigentlich bei dem Sport so. Also es ist diese Detailgetreuheit und dieses Spiellesen, das macht einfach, finde ich, unglaublich viel Spaß und ist unglaublich interessant, so komplexe Defense-Systeme zu lernen und was da alles hintersteckt so und diese ganze Dynamik von dem Sport. Und warum im Endeffekt ich so dabei bleibe und das mache, ist, denke ich, weil es mir ein Lebensstil irgendwie ich habe mir dadurch einen Lebensstil angeeignet, der einfach sehr gesund für mich selber ist, so, und der mich so ein bisschen. Ich habe letztens, haben wir mit den Receivern drüber gesprochen, und da meinst du, wenn ich Football nicht hätte, dann glaube ich, hätte ich auf jeden Fall noch eine Menge Scheiße gemacht, so einfach aus Langeweile, und es hält einen irgendwie so, es beschäftigt einen eigentlich auf eine ziemlich gute Art und Weise. Und du bist eben gezwungen, dich fit zu halten, trainieren zu gehen, ja.
Ist, glaube ich, auch, das ist auch tatsächlich ein Grund, warum man schwer im Endeffekt davon loskommt. Also ich habe mich gerade in dem Satz wiedergefunden, als du gesagt hast, ja, Football gibt Strukturen, die einem davon abhält, Scheiße zu bauen, weil man ja seinem Team auch gegenüber eine Verantwortung hat.
Ja. Ja, genau. Also es ist, und eben was alles damit kommt, eben ein guter Spieler zu sein. Also ich habe einfach oft die Motivation, das auf Football auf die richtige Art und Weise zu spielen, so, und das erfordert eben viel Disziplin, viel Leidenschaft, so viel Struktur im Alltag, und das sind ja alles Dinge, die positiv sich auf dein Leben auswirken. Also wenn ich so Football spiele, wenn ich so irgendwann alles andere auch mache, so wie ich Football spiele, dann denke ich, werde ich darin auch erfolgreich sein und glücklich mit werden, so.
Also ja, der ich habe da ein längeres Gespräch mit Corvin Henning drüber gehalten. Mit dem habe ich in Hildesheim und Braunschweig gespielt. Der sieht Football als Mikrokosmos auf die große Welt sozusagen. Und ich habe ihm selber auch gesagt, prinzipiell kann man es sogar mit dem Gym vergleichen, weil ich habe irgendwann mal die Regel aufgestellt, wer du im Gym bist, der bist du auch im Leben. Ja. Und wenn du im Leben also im Gym Ausreden findest oder dich sozusagen, warum du etwas nicht machen musst, dann machst du das im Leben auch. Und wenn du im Gym jemand bist, der halt grundsätzlich seine Gewichte höher benennt, als sie in Wirklichkeit sind, also jemand, der halt sagt, ich squatte 200 Kilo 12 Mal, aber dabei weiß man, der squattet nur 170 in Anführungsstriche, der macht das im Leben auch. Ja. Würdest du das unterschreiben?
Ja, würde ich jetzt einfach mal unterschreiben. So grob pauschalisiert, denke ich, ist es genau das. Also, und das, was ich auch meine, ist, es zeigt sich eben dadurch, dass Football ein Sport ist, der so stressig ist in dem Sinne. Also auch für den Kopf zeigt sich eben auf dem Feld, wer ist jemand? Stehen Leute wirklich für das ein, was sie sind, so, und haben sie eben den Mut, sich in Situationen zu begeben, die wehtun, einfach nur um das Richtige zu tun. Also ein Linebacker bei uns, Simon Sperner, der ist, glaube ich, anderthalb Köpfe kleiner als jeder, den er tackelt. Und das tut ihm bestimmt jedes Mal weh, aber er macht eben das Tackle, weil es eben gemacht werden muss, und der schreckt vor nichts zurück. So. Und das sind, denke ich, Eigenschaften, die uns heute schnell mal in der Gesellschaft auch verloren gegangen sind. So.
Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Kategorie. Das sind aus den 5 Minutes of Fun sind jetzt irgendwann die 5 Questions of Fun geworden.
Ja,
ein Podcast. Und die 5 Minutes of Fun sind die letzten 5 Minuten im Training der Cologne Centurions, die einfach nur eigentlich dazu da sind, dass der Trainer daran Spaß hat, seine Spieler zu quälen.
Ja.
Wir wollen dich hier natürlich nicht quälen, aber ich habe 5 Fragen an dich.
Okay.
Was kannst du definitiv besser als dein Bruder?
Routen laufen.
Und was kann er definitiv besser als du?
Wahrscheinlich Bälle werfen. Aber darüber reden wir nochmal.
Ah, ist das eine Competition?
Ja, unter Brüdern ist es immer eine Competition, glaube ich. So, also selbst wenn er was besser kann als ich, dann ich würde ihn trotzdem herausfordern. Irgendwann gewinnt man schon so. Also.
Das ist jetzt auch die Frage. Verrätst du uns jetzt hier den Shovel Pass auf Max Zimmermann, der dann lang auf Paul Zimmermann wirft?
Ach so, nee, das gibt es bisher noch nicht. Aber das ist eben die Sache, wenn man von klein auf der Straße immer Football gespielt hat und sich die Bälle zugeworfen hat, dann dauert es auch nicht lang, den zu installieren. Also der ist eigentlich immer da. Muss man nur bohren.
Das könnten wir jetzt hier schon mal an Lee Rowland ja weitergeben.
Ja, ich sag's ihm mal, ja.
Gut, ja. Ich trau mich das nicht. Wenn du 3 Dinge im europäischen Football ändern könntest, welche wären das?
im europäischen Football. Dann würde ich alle Ligen, die es gibt, irgendwie zusammenpacken und die Hälfte aller Teams erstmal reduzieren und versuchen, statt quantitativ sich zu entwickeln, qualitativ und kompetitiv versuchen, den Sport größer zu machen. Und dann denke ich, ja, was kann man noch ändern? Ich glaube, man sollte einfach die allgemeine Kultur irgendwie in dem Sport noch mehr nach oben setzen und viel als viel wichtiger achten. Also ich habe eben das Gefühl, dass die Qualität der Qualitätsunterschied im europäischen Football viel auch mit der Kultur, die dahinter in den Vereinen steckt, zu tun hat. Und die ist einfach dadurch, dass Football so ein gefährlicher und schneller Sport ist, gibt eben nicht so, du kannst nicht Football spielen, wenn du Half-Speed gehst, geht einfach nicht. Und dazu gehört eben ein bestimmtes Mindset und eine bestimmte Kultur. Und die sollte im europäischen Football, glaube ich, wiederkommen. So dieses, auch so dieses raue, harte Football irgendwie, dass das wieder ein bisschen hochkommt. So und nicht mehr alles immer so schön aussehen lassen zu wollen. Also ich habe so das Gefühl, dass gerne spielen jetzt alle immer die West Coast Offense aus der NFL, vergessen aber, dass wir nicht die Spieler von der West Coast in Amerika haben, sondern eben noch andere Spielerqualitäten und die vielleicht einfach besser nutzen sollten.
Ja, ich glaube zum Beispiel, also ich habe irgendwann für mich mal gesagt, so ein amerikanischer Import in der NFL ist es natürlich, also der Quarterback die wichtigste Position, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die unterschreiben würden, in der GFL einen soliden Running Back, der dir immer 7 Yards gibt bei jedem Run.
Ja.
Das würde jeder, glaube ich, unterschreiben.
Ja, und eben auch, also und es steckt ja da auch mit drin, das ist einfach das ganze Spiel immer so viel auf Passing auszulegen, weil die das in der NFL machen, wenn man nicht die Zeit und Intensität im Training dafür hat, um so viel Pass-Game zu installieren, warum nicht einfach mal wieder harten Football auf dem Boden spielen so? Und da würde ich mir wünschen, dass da wieder ein bisschen was, dass so wieder dieses alte, raue Football, es muss nicht immer alles schön aussehen, aber jetzt wird mal 4 Quarter, wird mal einfach wieder, mal gucken, wer der Tougheste ist auf dem Feld. So, ihr könnt ja gerne mit euren ganzen Playbooks ankommen, lass uns mal Tough Football spielen. So, das fände ich, das glaube ich, wäre mal wieder ganz interessant irgendwie in Europa.
Die Berlin Rebels waren früher für mich immer so ein Team, da wusste man tatsächlich, ja, im Endeffekt haben die 5 Spielzüge, aber man wusste auch, wenn man da jetzt hinfährt, dann tut es auf jeden Fall weh.
Ja, also Spaß gemacht hat selten. Gegen die Rebels muss man schon mal Hard Football spielen so. Und das finde ich eigentlich auch in Ordnung.
Ja, das war auch, also ich fand, die haben daraus eine Identität in dem Sinne gemacht, dass man einfach wusste, okay, man wusste, was auf einen zukommt. Ja. Da musste man sich halt entweder darauf einlassen oder eben nicht. Aber deswegen, und das ist ja auch eine Identität. Und das war eigentlich auch schon wieder cool, dass die das zur Identität gemacht haben.
Ja, fand ich auch.
Kommen wir zur nächsten Frage. Spielst du lieber mit Mitspielern zusammen, die großes Talent haben, aber eine mittlere Einstellung haben, oder ein mittleres Talent mit riesiger Einstellung?
Ja, also keine Überlegung. Mittleres Talent, riesige Einstellung. Also da kann ich nicht mehr mit, was heißt, kann ich nicht mit umgehen, aber ich finde immer, wenn jemand viel Talent hat und nichts draus macht, dann ist er feige, habe ich so das Gefühl, weil das eigentlich nur, wenn du wirklich Talent hast, warum nichts draus machen so? Und ich glaube, die meisten, die Talent haben, die schrecken davor zurück, weil sie vielleicht nicht selbstbewusst sind genug, alles auf eine Karte zu setzen und es wirklich zu versuchen so. Also es wird dann lieber halt gerne erzählt, ja, ich könnte ja und wenn ich das gemacht hätte oder wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich ja jetzt da und da. Aber für mich ist halt so, wenn du wirklich so viel Talent hast, dann zeig's doch mal einfach. Und am Ende zählt, was auf dem Platz landet und nicht, was du für ein Talent hast. So. Also du kannst ja eine 4-2 laufen, aber wenn du halt nicht mal dir die Plays angucken kannst und weißt, was auf dem Feld los ist, dann kannst du leider so schnell sein, wie du willst. Wenn du immer in die falsche Richtung läufst, bringst du ja auch nichts.
Absolut. Dann jetzt natürlich für viele, glaube ich, die spannende Frage. Warum spielst du bei den Adlern und nicht in der ELF? Kannst du das für dich benennen? Ist das oder das oder, ja, wir machen erstmal die Frage. Warum GFL bei den Adlern und nicht ELF für dieses Jahr?
Ja, also die Frage ist, für mich ist es eher oder besser gestellt wäre es sozusagen, warum Adler und nicht ELF? Weil ich eben explizit bei den Adlern gerade spiele. Ich habe mich nicht für irgendwie die Liga entschieden oder irgendwas oder gegen die ELF, sondern es war wirklich einfach, dass ich bei den Adlern bleiben wollte, weil ich da eben eine Facility habe, die mir erlaubt, andauernd zu trainieren, was auch immer ich machen will. Also ich habe da alles, was ich brauche, um mich als Spieler weiterzuentwickeln. Und das hat für mich halt immer noch höchste Priorität so. Also auch wenn ich vielleicht schon jetzt älter werde als Spieler so und jetzt nicht mehr am Anfang meiner Karriere stehe, ist für mich immer noch die oberste Priorität, mich als Spieler weiterentwickeln zu können. Und da zählt ein guter Trainingsplatz mit guten Coaches dazu einfach. Und obendrauf kam eben dann so diese persönlichen Beziehungen, die ich zu den Leuten bei den Adlern habe, zu dem Team. Und da hatte ich einfach Lust und auch auf diese Challenge, so aus der zweiten Liga, erstes Jahr, erste Liga wieder. Und da eben einfach, ja, was zu erreichen, was bisher noch nicht erreicht werden konnte, das war eigentlich was mich halt so richtig gekitzelt hat, auch an der ganzen Nummer. Das hat noch kein Team geschafft, direkt nach dem Aufstieg aus der zweiten Liga eben den Meistertitel zu holen. Oder bei den Adlern ist ja mittlerweile sogar von der dritten Liga direkt zweite Liga, erste Liga. Und das ist für mich immer so eine Challenge, die mich irgendwie mehr kitzelt. Das war auch damals in Potsdam, ehrlich gesagt, ein Grund. So, die waren halt der Aufsteiger. Also ich hätte auch nach Dresden gehen können oder nach Braunschweig oder was, aber das waren alles schon etablierte, gute Teams so. Und in Potsdam war eben die Challenge einfach da.
Das ist also total angenehm, halt mal explizit seinen Verein, also die Vorzüge seines Vereins hervorzuheben. Und auch, also es ist ja eine riesengroße Schleife, die du gerade um die Adler gedreht hast. Und das ist ja eigentlich total toll, dass es solche Organisationen gibt und dass Spieler das auch so in dem Sinne zu schätzen wissen. Ja. Siehst du darin, dass es eine GFL gibt und dann halt eine ELF, siehst du da einen Zielkonflikt für den Football, also für den Sport?
Ja. Denke ich schon. Also wir hatten ja im Vorgespräch schon drüber geredet. Ich denke, hatte das schon immer über Berliner Football gesagt, dass ich einfach denke, hier sind zu viele Teams für zu wenig. In Berlin finde ich sogar, ist es sogar, hier sind zu viele Teams für auch die Anzahl der Coaches. So, es gibt einfach nicht, und das meine ich jetzt nicht respektlos, es gibt einfach nicht genügend qualitativ hochwertige Coaches. Woher auch, wenn ich meine, Football ist hier seit ein paar Jahren vielleicht jetzt halbwegs etabliert, so woher soll die Knowledge kommen? So natürlich nicht, aber das sollte nicht immer jeden berechtigen, gleich ein Football-Team aufzumachen. Und so manchmal wirkt es so ein bisschen. So gerade hier in Berlin ist so ein bisschen, die haben Streit in dem einen Verein, gut, machen wir unseren eigenen Verein, ja. Aber was passiert ist, dass andauernd alle halbwegs Talentierten sich immer irgendwo einfach finden, anstatt alle zusammen eben ein richtig gutes Team und ein richtig gutes Produkt an den Start zu bringen. Und so ist mit der ELF und GFL, glaube ich, auch. Also auch die ELF fängt ja jetzt an, noch mehr Teams dazu zu holen. So. Und ich denke auch, mehr ist nicht immer besser, so, sondern vielleicht eben versuchen, die Standorte, die man hat, eben erstmal zu fördern, bevor man in die Breite geht, wäre ganz sinnvoll. Und da ist eben sind zwei große Ligen natürlich noch viel unproduktiver so.
Ich hatte das mal erwähnt, dass ich mir in Hamburg immer gewünscht habe, dass es das Team Hamburg gibt, weil es da auch immer gab es die Sea Devils, da gab es die Pioneers, da gab es die Huskies, da gab es die Hamburg Swans. Und ich habe mich immer gefragt, so in jedem Team gibt es eigentlich richtig gute Spieler, wenn die alle, aber alle sozusagen das beste Team war immer noch kein Playoff-Contender. Und ich habe mich immer gefragt, so Leute, wenn ihr ein Team bilden würdet, dann könnte das richtig was werden. Und dann stimmt, dann gab es noch Elmshorn beispielsweise.
Ja.
Und dann sind auch immer noch 15 Leute nach Kiel gefahren. Und jetzt gibt's das mit den Hamburg Sea Devils. Und ich habe allgemein immer das Gefühl gerade, dass die besten deutschen Spieler oder einheimischen Spieler eigentlich bei den ELF-Standorten, wie zum Beispiel in Frankfurt, dann doch in die ELF gegangen sind, weil sie neu sind. In Berlin habe ich das nicht. In Berlin, ich sage, den besten Stamm an deutschen Spielern gibt es bei den Adlern.
Ja, würde ich jetzt auch so unterschreiben. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, dass ich den deutschen Stamm von Spielern bei den Thundern, also den habe ich jetzt nicht im Überblick, aber ich finde schon, dass wir eine ganze Menge talentierter Jungs einfach bei den Adlern haben, deutsche oder sogar Berliner Jungs einfach, die mit einem großen Mix an Imports eben schon ein sehr, sehr gutes Team darstellen einfach. Und ja, also meine Meinung ist da nach wie vor die gleiche. Ich denke, das große Ziel vom Berliner Football sollte sein, ein wirklich gutes Team darzustellen. Und dann ist man, denke ich, sogar finanziell auch nicht immer darauf angewiesen, 15 Imports zu holen und 15 Europäer, sondern hier gibt's, ich meine, es ist eine riesige Stadt, hier gibt's auf jeden Fall genug Athleten und genug Jungs, die Football spielen können und wollen so. Und auch da, wenn man die Besten zusammenpackt, dann wirst du eben sehen, wer ist tough genug, wirklich Berliner Football zu spielen. So, aber wenn es immer Auswege gibt, so, wenn es immer, oh nee, hier gefällt es mir nicht, gehe ich doch wieder woanders hin, so, dann wird es immer so bleiben. Und dann kommen die Leute auch, da waren wir auch schon mal immer mit dem Minimum durch, so.
Ja. Deswegen, ey, ich bedanke mich für deine Zeit. Gibt es noch was, was du schon immer mal öffentlich sagen wolltest?
Nö, eigentlich, ich bin ja nicht so über Social Media auch so, ich habe immer nicht viel zu sagen. Wie gesagt, wer sehen will, was abgeht, der kann zu den Spielen kommen, der kann die Adlerspiele gucken. Ja, ansonsten vielen Dank schon mal für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Ansonsten, ich wünsche jetzt auch hiermit schon jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin, dass Ihnen das Interview mindestens genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Wenn euch solche Folgen gefallen, dann bewertet uns einfach bei Spotify oder folgt uns auf Instagram. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.